Doppelspitze, der Fußball-Podcast zu einem weiteren WM-Spezial. Die ersten Achtelfinalpaarungen stehen an und da werden wir natürlich vorausschauen, ein bisschen zurückblicken auf die Vorrunde. Und bevor wir das machen, begrüße ich natürlich erstmal meinen kongenialen Statistikfreak in der anderen Leitung, Kevin Schulte. Grüß dich.
Ja, Grüße, Leon. Freut mich, dass wir jetzt auch hier nach der Vorrunde direkt vor dem Achtelfinale nochmal miteinander sprechen können. Das Turnier geht ja jetzt sozusagen in die Vollen.
Absolut. Jetzt tritt der K.O.-Modus ein, wie man als Fußballlaie, glaube ich, sagen würde. Also ja, es geht jetzt wirklich ums Ganze. Und Deutschlands Aus haben wir schon in der letzten Folge breit diskutiert. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Folge 14 ist online auf den gängigen Portalen wie Soundcloud, Podigy, bei YouTube sogar auch. iTunes sowieso. Also hört einfach nochmal rein und hört euch an, wie wir das aus erklären oder zu erklären versuchen. Und deswegen werden wir da gar keine Worte mehr unbedingt verlieren, werden natürlich ab und zu mal eine Anspielung machen, wie ich uns kenne, aber wollen uns eigentlich mit den Mannschaften beschäftigen, die es geschafft haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
Doppelspitze, WM-Spezial, Kontroversni, Erlitschki, Philosophni.
Ja, Kevin, jetzt geht die WM eigentlich so richtig erst los, kann man eigentlich sagen. Die Vorrunde ist abgeschlossen. Durchaus interessant. Erstmal, wie ist die Vorrunde dir hängen geblieben? Was sind so die Lehren, die du gezogen hast aus den Spielen jetzt der letzten Wochen?
Ja, also ich habe jetzt schon fast alles geguckt und so und muss dann erstmal konstatieren, dass ich da unter akutem Schlafmangel leide. Weil eigentlich gehe ich ja immer sehr früh ins Bett, aber das funktioniert dann eben nicht, wenn die Spiele bis kurz vor 10 gehen. Aber immerhin alles deutlich viel besser in Brasilien. Muss dann am Ende sagen, also es sind bis auf Deutschland schon die üblichen Verdächtigen irgendwie weitergekommen. Mhm. Wenn man sich vor dem Turnier die Gruppen angeschaut hat, dann sind da jetzt nicht so viele Überraschungen dabei. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie anders an, ja. Weil eben die ganzen Favoriten fast alle, außer jetzt in Gruppe G, Belgien und England, wobei England ja auch gegen Tunesien bis in die 90. Minute auf den Siegtreffer warten musste, trotzdem sind eben alle Favoriten durchgekommen, aber in Straucheln geraten. Und so ein Trend, finde ich, der zu erkennen ist, ist immer mehr Standards werden immer wichtiger. Haben wir auch in der Folge über Deutschland gesprochen, dass ja. Da einiges im Argen liegt. Ja. Es gibt viele knappe Ergebnisse, viele 1-0. Die Kleinen sind eben am Ende immer noch die Kleinen, weil sie nicht weiterkommen, aber sie machen es den Mannschaften immer schwerer. Und dieser Ballbesitzfußball, den die Favoriten spielen, der ist irgendwie auch ein bisschen entschlüsselt, beziehungsweise stellen sich mittlerweile alle Mannschaften gut darauf ein. Mhm. Und wir hatten eben nur dieses 6-1 und das 3-0, die Klatschen, die Panama kassiert hat. Ansonsten war das aber wirklich richtig, richtig eng. Und ja,
nicht zu vergessen, der Auftaktsieg der Gastgeber, ne? 5-0, das wollen wir den nachher, genau. Nachher klopft uns Putin hier wieder auf die Finger, genau. Wenn wir den nicht erwähnen. Wladimir, Entschuldigung, das wollen wir natürlich noch sagen.
Aber ansonsten war es doch irgendwie eine sehr enge Vorrunde, wenn auch am Ende sich die Verdächtigen, also die üblichen Verdächtigen und die Favoriten durchgesetzt haben.
Ja, absolut. Du sprichst die Standards an. Da gibt es ja so ein paar Facetten, die wir durchaus mal beleuchten wollen. Zum Beispiel die Uruguayer. Die haben ja durchaus eine souveräne Vorrunde gespielt. Sind für mich auch, naja, da kommen wir vielleicht noch zu, aber durchaus nicht zu unterschätzen, jetzt auch im Achtelfinale gegen Portugal. Und bei denen trifft das richtig zu. Ne? Du hast nochmal gekramt. Und nochmal nachgeschaut, wie erzielen die ihre Tore?
Ja, also 5-0 Torverhältnis, einzige Mannschaft ohne Gegentore und die eigenen Treffer alle nach Standards, also 100% Quote.
Wahnsinn.
Sie haben den einen Suarez, diesen schlitzohrigen Luis Suarez Freistoß gegen Russland, dann ja. Zwei Toren da noch nach Ecken erzielt und die Siegtreffer gegen Ägypten und Saudi-Arabien auch nach Ecken, also 5 Standardtore, insgesamt nur 5 gemacht. Und was ich auch noch witzig finde, ist, dass sie von allen 32 Mannschaften aber nur die zweitwenigsten Ecken überhaupt hatten. Also sie hatten insgesamt 12 Ecken. Ich glaube, nur Peru hatte noch weniger. Das heißt, wenn sie aus 12 Ecken 4 Tore gemacht haben, dann führte jede dritte Ecke zu einem Tor. Also es ist wirklich eine Wahnsinnsstatistik.
Ja, Nicht schlecht. An dieser Stelle müsstest du eigentlich wieder auf das Buch von Herrn Biermann verweisen, ne? Aber das sparen wir uns in dem Fall. Wenn man mal insgesamt drauf schaut, 122 Tore sind gefallen, 45% davon nach Standards. Das ist schon Wahnsinn, ne? Und wenn man sich so ein paar Spiele anschaut, dann kann man ja auch wirklich richtige Finessen erkennen. Englands 4:0 gegen Panama ist da so ein Beispiel, das habe ich mir vorhin nochmal angeschaut, wo die Engländer wirklich auch mal eine Variante probieren, ja? Also nicht einfach den Ball reinschippen oder direkt drauf spielen oder ablegen und dann knallt jemand drauf, sondern wirklich über 3-4 Stationen den Ball dann in den Strafraum bringen, ja? Nochmal abgelegt mit dem Kopf und dann abgestaubt haben und das Tor fällt. Also das scheint wirklich ein Mittel zu sein, auch gerade angesichts der zunehmenden Qualität der anderen Mannschaften, auch der Kleinen, da die Tore zu machen. Ne?
Genau, weil sie sich eben gut drauf einstellen, die gegnerischen Mannschaften auf dieses eher dann doch teilweise statische Ballbesitzspiel. Aber bei Ecken, da ist eben noch nicht alles auserzählt, sage ich mal. Und du hast es angesprochen, es gibt ja da viele Varianten. Und bei Uruguay ist jetzt zum Beispiel ein Tor auch, ja, da hat das noch 10 Sekunden gedauert, bis das Tor nach der Ecke gefallen ist. Ne? Aber die haben dann eben auch bewusst diese Unruhe sich ausgesucht, um dann nochmal drauf zu schießen. Und dann ist eben aus der zweiten Reihe ein Tor gefallen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, jetzt außer Ecke und Kopfball rein, ja, so wie Uruguays 1:0 gegen Ägypten. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Und das ist eben auch ein Punkt, den Deutschland im Vergleich zur WM 2014 diesmal ja überhaupt nicht forcieren konnte.
Mhm. Das stimmt. Davon abgesehen fand ich noch ganz interessant, dass die Neuner, also du hast wirklich viele erfolgreiche Stürmer tatsächlich, wo man auch sagt, das hätte man vor dem Turnier vielleicht auch gesagt, dass die Tore machen werden, aber in der Masse finde ich schon krass. Kane zum Beispiel ja mit 5 Treffern, Lukaku mit 4, Ronaldo mit 4. Das sind natürlich die klassischen Neuner in Anführungszeichen, aber dass die so viele Tore machen, hängt auch natürlich mit den Gegnern zusammen. In der Belgien-England-Gruppe waren natürlich die Gegner, wo du eher mal ein Tor machst, aber trotzdem interessant. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, das können wir nochmal nachreichen oder gleich nochmal nachgucken, wie viel der letzte Torschützenkönig hatte insgesamt, weiß ich gerade gar nicht, aber
5 oder 6 Rames, glaube ich.
Ja, ne? Also so viel mehr waren es dann nämlich auch gar nicht. Also angenommen, Kane trifft jetzt noch 2-mal, dann ist er da schon drüber. Das fand ich noch ganz spannend, genau. Und das haben wir ja auch in der Deutschlandfolge gesagt, da fehlt halt Deutschland ein Knipser vorne aktuell, ne? Ein Klose ist nicht da und ein Gomez macht's nicht und ein Werner auch nicht. Also das scheint auch ein Wettbewerbsnachteil zu sein.
Ja, es fehlt halt die Durchschlagskraft, das merkt man, ne? Also Es ist jetzt auch die erste WM überhaupt, wo jede Mannschaft 2 Tore geschossen hat. Also auch Panama hat ja 2 viel umjubelte Treffer erzielt. Ja. Und Deutschland ist eben damit ganz unten, was die Tore, und das ist nun mal das Wichtigste im Fußball, was die Tore betrifft, ist also keine Mannschaft schlechter. Und ja, das sagt einiges aus.
Wobei du ja auch noch was rausgekramt hast, das hast du mir ganz aufgeregt vorhin bei WhatsApp geschickt. Frankreich hat auch was geschafft, was vielleicht nicht historisch ist, aber durchaus sich einreiht in ein historisches Ranking. Ne? Die haben die Vorrunde abgeschlossen mit wie viel Treffer nochmal?
3 Tore, also 1:0 gegen Peru, erstes Spiel, 2:1 gegen Australien, dann das 1:0 gegen Peru und dann 0:0, ja, dieses Ballgeschiebe gegen Dänemark. Mhm. Und dann habe ich habe mal gedacht, also 3 Tore und Gruppenerster, 7 Punkte holen, das klingt sehr effizient. Ja. Ob das überhaupt schon mal jemand geschafft hat oder sogar verbessert hat, diese Statistik. Und ich habe da wirklich sehr Interessantes rausgefunden. Es gibt nämlich eine Mannschaft, die sogar mit nur einem erzielten Treffer in 3 Spielen mal Gruppensieger geworden ist. Ich habe also auch, wenn man jetzt vor 1994 schaut, dann habe ich auch da immer natürlich die 3-Punkte-Berechnung angewendet, damit man es vergleichbar macht. Ja. Und diese Mannschaft ist niemand Geringeres als Italien. Wer könnte das anders sein? Die haben 1970 durch 2 0:0 und ein 1:0 ihre Gruppe gewonnen, haben also quasi nach heutiger Rechnung 5 Punkte geholt und sind damit also noch deutlich effizienter als die Franzosen jetzt. Dann gibt es noch Nordirland 1982 mit 2 Toren ihre Gruppe gewonnen und 1990 England ihre Gruppe mit ebenfalls 2 Toren gewonnen. Ansonsten gibt es dann noch 6 andere Mannschaften, die auch nur 3 Tore brauchten, um Gruppensieger zu werden. Frankreich gehört jetzt dazu. Und das letzte Mal, dass es passiert ist, Paraguay 2010. Die haben auch 5 Punkte zwar nur geholt, aber auch ihre Gruppe gewonnen mit nur 3 Treffern. Also ja. Frankreich reiht sich da doch ein, aber das finde ich ist mal eine interessante Rückschau.
Auf jeden Fall. Man merkt auch schon, Kevin Schulte macht aktuell gerade nur 1, Statistiken und Spielberichte lesen, ne? hast du schon alle Spielberichte jetzt durch beim Kicker? Also alle, die von allen Spielen bisher?
Ja, ja, also das ist ja so ein Tick, muss man sagen. Also ich muss immer die Aufstellung plus Einwechslung, Auswechslung und dann natürlich Torschützen, Vorlagen und natürlich auch immer den Spielbericht nochmal Revue passieren, weil sonst bin ich irgendwie ein bisschen unglücklich. Und da musste ich anfangs der WM, weil wir ja auch noch in Polen und Russland waren, musste ich dann noch ein bisschen was nachholen immer. Ja. Und das gehört dann aber auch schon dazu. Es artet dann manchmal vielleicht auch in Stress aus, aber für mich ist es dann positiver Stress.
Na, sehr schön. Ja, ich erinnere mich da an Phasen, wo wir im Camper saßen und ich dachte, ich bin sonst wo gelandet, weil 2 Nerds sich neben mir die ganze Zeit die Aufstellung zugerufen haben, aber sozusagen geraten haben vor jedem Spiel. Wurde überlegt, wer spielt jetzt bei Kolumbien in der Startelf, wer bei Japan und so. Und da waren überraschend viele Treffer mit dabei, also richtige Tipps. Und da dachte ich kurz, naja, das ist schon auch ein bisschen verrückt. Aber das ist ja alles vollkommen okay. Ja, besser so als irgendwas anderes. Als Briefmarken sammeln, sage ich immer. So, und eine Frage hatte ich jetzt noch, wenn du sagst, Italien, das effizienteste Team, wo sind die jetzt gelandet bei diesem Turnier? Sind die,
lass mich kurz überlegen, die sind genauso wie wir hinter Schweden gelandet.
Ah ja, okay, quasi, also nicht dabei. Naja, alles gut, also die Italiener pausieren dieses Mal, können uns also ihren Catenaccio nicht zeigen. Dann haben wir noch 2 Beobachtungen gemacht, die wir besprechen wollen. Zum einen, vielleicht gab das noch ganz kurz, obwohl es eigentlich auch schade ist, aber eine afrikanische Mannschaft hat es nicht ins Achtelfinale geschafft. Zum ersten Mal seit 1982. Auch irgendwie krass, ne? Dass es nicht gereicht hat wieder mal. Obwohl man bei manchen, gerade beim Senegal fand ich, auch erkannt hat, die haben taktisch was drauf, die haben natürlich auch die Qualitäten, aber sie scheiden dann unglücklich natürlich auch aus, aber trotzdem nicht dabei.
Ja, das wirklich. Also ich meine, beim letzten Mal, wer war da? Nigeria und Algerien, genau. Mhm. Diesmal hatte man eben auch Nigeria wieder aussichtsreich, 4 Minuten vor Schluss gegen Argentinien, dann noch von Platz 2 geflogen und Senegal halt ganz bitter mit der Fairplay-Wertung. Ja. Aber ja, also ich hätte es vor allen Dingen Senegal gegönnt, also weil die wirklich auch einen guten Ball gespielt haben. Also das war wirklich auch ein taktisch gutes Auftreten und ja. Sie haben sich am Ende so ein bisschen verzockt in dieser engen Gruppe da mit der Fairplay-Wertung. Schade.
Ja, absolut. Da können wir vielleicht ganz kurz drauf eingehen. Findest du es gerecht, wenn ein Team einfach nur weiterkommt, weil es weniger gelbe Karten kassiert hat?
Ja, also ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Also A, finde ich es erstmal besser, dass die Fairplay-Wertung vor dem Losentscheid, dass dann noch was vorgelagert ist in den Regularien in solchen Fällen. Und finde es auch besser, als jetzt die dusselige Weltrangliste anzuführen. Allerdings ist es insofern, dass die andere Seite der Medaille ist es insofern halt auch wieder, oder kann es ungerecht sein, weil natürlich auch die Schiedsrichter unterschiedliche Bemessungsgrundlagen für gelbe Karten an den Tag legen und dann über 3 Spiele 2 gelbe Karten weniger zu haben. Es gibt ja auch Meinungen, die ich jetzt in der Presse gelesen habe, wonach die den Losentscheid dann sogar gerechter fänden, weil dann eben alle nochmal auf 0 gestellt werden und die Wahrscheinlichkeit eben 50% ist. Jeder hat die gleiche Chance. Nur dann finde ich die Fairplay-Wertung, finde ich dann irgendwie sportlicher als dann den Losentscheid. Insofern,
könnte man,
es war allen klar vor dem Turnier, aber am Ende ist es natürlich dann trotzdem immer bitter für die Mannschaft, die ausscheidet.
Naja, klar. Also ich hätte noch einen anderen Vorschlag, beziehungsweise kurz noch zu diesem Losverfahren. Hätte das denn Infantino gelost oder Putin?
Ja, gut, bei Japan, Senegal sind wahrscheinlich beide neutral. Ja. Da wäre es dann egal geworden.
Oder Gerhard Schröder wäre von der Tribüne runtergekommen, hätte mal kurz seine goldenen Hände benutzt.
Wenn Südkorea und Deutschland nicht involviert gewesen wären in einen Losentscheid, wäre das in dem Fall ja möglich gewesen.
Absolut. Und mein Vorschlag wäre nämlich stattdessen, es so zu handeln, wer hat das schönste Trikot? So, und dann zu entscheiden. Das wäre doch auch mal eine Maßnahme, oder? Da hätte man noch ein paar mehr weibliche Fans wieder mit im Boot.
Vor allen Dingen hätte man dann natürlich irgendwie, man würde auch vielleicht Trikotverkäufe ankurbeln, weil man dann auch nochmal auf schöne Trikots aufmerksam macht.
Finde ich gut.
wäre auch was. Ja.
Ich schicke da mal eine Mail an die FIFA. Stichwort Neuerungen im Fußball, der Videobeweis jetzt zum ersten Mal, der Video Assistant Referee, so heißt es ja richtig, angewendet worden bei der WM jetzt zum ersten Mal. Da haben wir schon immer so ein bisschen intern diskutiert und überlegt, ist das jetzt gut gewesen, ist es schlecht gewesen? Wie fällt jetzt seine Bilanz nach der Vorrunde aus, wo er echt häufig auch zum Einsatz kam?
Also finde ich, dass der Fußball ohne den Videobeweis immer noch besser dran wäre. Also mir gefällt es halt immer noch nicht, weil es immer noch komische Entscheidungen gab und auch sicherlich geben wird. Allerdings muss ich ganz klar konstatieren, 100-mal besser als in der Bundesliga gelaufen. Also ich finde es gut, wenn der Video Assistant Referee aus Moskau sich nur dann zugeschaltet hat, wenn er wirklich zu 100% eine Fehlentscheidung erkannt hat. Und das war in der Bundesliga halt immer irgendwie Willkür. Und man hatte auch gar nicht das Gefühl, man wusste auch manchmal gar nicht, warum jetzt wie entschieden wird. Mhm. Und vor allen Dingen wusste man nicht, wer wen da jetzt überstimmt hat. Und das fand ich jetzt in 90% der Fälle oder 90% der Spiele besser. Allerdings muss ich auch sagen, also da bin ich bei meinem Eingangsstatement, ich finde es halt nach wie vor nicht schön für den Fußball, auch wenn die Spiele dann am Ende dann netto oder brutto über 100 Minuten gehen mit Nachspielzeit, erste Halbzeit 4 Minuten, dann nochmal 6 Minuten am Ende. Also ja, das finde ich dann auch ein bisschen heftig.
Naja, kannst natürlich ein bisschen mehr Werbezeit verkaufen, ne? Aber das heißt sozusagen, die Transparenz ist eher gegeben, weil es auf den großen Bildschirm auch gezeigt wird, ne? Und dann einfach die Fans auch mit ansehen können, ne?
Genau. Also das war erstmal eine Verbesserung und zweitens fand ich eben, dass in einigen Spielen, vor allen Dingen Deutschland, Schweden, als Boateng da die Notbremse macht, dass da nicht gepfiffen wurde, ist strittig, also vom Schiedsrichter, aber dass der Video Assistant Referee ihn nicht überstimmt, das fand ich eben gut, weil es eben auch, es war keine 100%ige Fehlentscheidung, hatten wir auch schon diskutiert und das hätte ich mir in der Bundesliga so ein Anwendungsverfahren häufiger gewünscht.
Okay, ich finde, strittig bleibt es nach wie vor. Ich erinnere mich nur an eine Szene, tatsächlich ein Handspiel, ich glaube es war, ich weiß gar nicht, welches Vorrundenspiel das war. Irgendwas, war das Dänemark oder so? Aber auf jeden Fall, wo ich dann auch dachte, ob das jetzt wirklich Hand war, mag ich mal zu bezweifeln. Und
Dänemark gegen Australien.
Genau, ich wollte gerade sagen, Dänemark-Australien, genau, das war das Ding. Und also das hat aber auch generell mit der Einschätzung, was Handspiele zu hat damit zu tun, wie Handspiele generell eingeschätzt werden. Und da gibt es nach wie vor, glaube ich, noch große Differenzen und große Lücken irgendwie oder auch einfach die falsche Herangehensweise. Keine Ahnung. Aber das war so meine Erinnerung. Ich glaube, grundsätzlich können wir sagen, Video Assistant Referee hat sich bis auf so ein paar unrühmliche Ausnahmen bewährt tatsächlich, aber so richtig wohl fühlt man sich damit noch nicht, ne?
Genau, das wäre auch so mein Fazit. Und an eine Szene erinnere mich auch noch, da Saudi-Arabien, Ägypten, als diese 2 Elfmeter gab, kurz vor der Halbzeitpause. Genau. Der erste wurde ja dann noch verschossen. Ja. Und der zweite, der war schon strittig in der Entstehung. Und der zweite war ja wirklich, also es war ja nur ein Hauch. Der hat ihn ja vielleicht einmal mit dem Fingernagel berührt, der Spieler von Ägypten. Und also da muss ich dann auch sagen, das kann wirklich nicht wahr sein, dass da dann auch der Video Assistant Referee keine klare Kante setzt. Aber gut. Ja. Ich glaube, alles in allem deutlich besser als in der Bundesliga.
Ja, dann lass uns das abschließen und jetzt in Media Res gehen und uns die Achtelfinalpaarungen mal anschauen. Du hast mir ja so ein bisschen deine Gedanken hier schon mal vorab geschickt und ich sehe auch, du hast nochmal einen kurzen Einschub, würdest du gerne noch machen, zum Thema Turnierbaum, weil, und das geht mir ja auch so, ich habe mich schon geärgert bei gewissen Spielen, ja, zum Beispiel Frankreich-Dänemark. Was für ein unsägliches Hin- und Hergeschiebe. Ich habe es auch nach wie vor nicht verstanden. Ich würde als Team immer auf Sieg spielen, auch wenn, gerade wenn du im Parallelspiel dann irgendwie ja auch sogar dann für dich gespielt wird. Das habe ich überhaupt nicht verstanden aus dänischer Sicht. Dann auch noch dieses Belgien-England, wo beide mit einer B-Mannschaft auflaufen, habe ich auch nicht verstanden. Gab ja auch krasse Kritik aus England von den dortigen Medien. Und das könnte man verhindern, indem man das Ganze etwas revolutioniert. Vielleicht kannst du das kurz in aller Kürze, ohne jetzt da ausführlich zu werden, mal erzählen, wie das ginge.
Ja, also ich habe jetzt im Rasenfunk, der quasi Mutter aller Fußball-Podcasts in Deutschland aktuell, folgendes Szenario gehört, die sich da auf eine Idee berufen. Und die sieht so aus, dass man im Prinzip so eine Tabelle unter allen Achtelfinalisten nochmal erstellt. Also die Mannschaften, die 9 Punkte geholt haben in der Vorrunde, sind natürlich dann ganz vorne. Das wäre in dem Fall mit dem Torverhältnis Belgien vor Kroatien und Uruguay. Und Argentinien ist sozusagen der schlechteste Achtelfinalist. Und dann würde eben der Baum so aussehen wie bei einem Turnier, wo es Setzlisten gibt, wo dann natürlich 1 gegen 16 spielt, 8 gegen 9 und so weiter und so fort. Und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen und das mal durchgespielt. Und da ist das Lustige, also ich verstehe diesen Ansatz, der macht sicherlich Sinn, weil dann weniger Taktieren an den letzten Vorrundenspieltagen möglich ist, weil ja die Mannschaften, also so viel kannst du ja gar nicht berechnen, dann, wo du dann landest und so. Und dann wirst du vielleicht eher einfach darauf aus sein, deine Position zu verbessern. Und das Lustige ist, bei dieser WM würde das aber quasi zu nicht den gleichen Spielen, zu ganz anderen Spielen im Achtelfinale führen. Allerdings zu quasi ähnlichen ungleichen Turnierbäumen. Und da würde zum Beispiel Belgien gegen Argentinien spielen, Frankreich gegen Portugal, Brasilien wäre in der Hälfte und das ist im echten Baum genauso. Die einzige Mannschaft, die nach unten in diesem schwächeren Baum rutschen würde zu England, Spanien, Kroatien, wäre Uruguay und ansonsten wäre alles gleich. Also das ist so eine Spielerei jetzt mal gewesen. Grundsätzlich ist es aber was, wo man vielleicht ein bisschen Würze reinbringen könnte, oder?
Finde ich gar nicht so schlecht, den Gedanken, weil dann wirklich dieses dritte Spiel immer noch auch in den Köpfen vielleicht an Wichtigkeit gewinnt bei den Spielern und bei den Teams generell, weil das hat echt, das war jetzt nicht bei jedem Spiel so, ja, aber bei einigen hast du es schon gemerkt und das ist dann einfach mal schade, finde ich, sowohl für die Fans, die dann auch, guck mal, du hast Karten für Belgien gegen England, erwartest dir vielleicht ein geiles Spiel und dann gehst du hin und siehst du da irgendwie 2 B-Mannschaften, die vielleicht dann in der zweiten Halbzeit ganz gut spielen, aber das kann es doch nicht sein, dass du dann für deine 100 Euro, die du ausgegeben hast, dann nicht mal richtig belohnt wirst. Also das fand ich schon schade. Ich meine, Frankreich, Dänemark das Gleiche, aber gerade Belgien, England fand ich dann irgendwie schon unsäglich so. Also das könnte schon das revolutionieren, finde ich gar nicht schlecht. Ist aber Zukunftsmusik und wir befinden uns in der Gegenwart. Deswegen wollen wir jetzt mal auf die realen Achtelfinalpaarungen schauen. Und da geht's los. Wir nehmen das Ganze ja heute am ersten Achtelfinaltag auf. Und da beginnt das Ganze gleich mit einem Knaller, muss man sagen. In Kasan treffen sich um 16 Uhr 2 Fußballnationen. Frankreich spielt gegen Argentinien, die sich ja noch in allerletzter Minute, könnte man fast sagen, gerettet haben. Und bevor wir da reingehen, habe ich noch was vorbereitet. Ich habe es dir ja vorhin schon angekündigt. Es gibt noch was Schönes. Ich würde dir auch empfehlen, vielleicht kurz mal eher so die Ohren zuzuhalten. Das könnte ein bisschen lauter werden. Dieser Kollege hier bereitet uns mal ein bisschen aufs Duell vor.
Rojo!
Ja, der Kollege. Das war Tom Bartels und zwar wurde er wieder nicht festgehalten. Das war der Tom Bartels von Argentinien letztendlich. Ja, habe ich gerade noch bei YouTube gefunden und ich dachte mir, das als Vorbereitung auf dieses Duell kann nicht schaden. Ansonsten, wie siehst du das? Frankreich gegen Argentinien haben sich ja beide nicht unbedingt spielerisch mit Ruhm bekleckert in der Vorrunde, ne?
Ja, und doch ist die eine Mannschaft halt, also Frankreich, nach 2 Spieltagen durch gewesen und Argentinien musste bis zur letzten Sekunde gegen Nigeria zittern. Aber du sagst das genau richtig. Also ich finde, das bringt auch die Spannung rein. Also Frankreich hat ja 2 Arbeitssiege gelandet und sich dann gegen Dänemark auf einen Nicht-Angriffspakt geeinigt. Und Argentinien brauchte eben dann ja diesen Kraftakt gegen Nigeria, nachdem man eigentlich schon totgesagt war. Und ich bin ehrlich, ich sehe da gar nicht mal so ganz schlechte Karten für Argentinien, wenn sie es irgendwie schaffen, diesen Spirit, dieses wir gegen den Rest der Welt, dieses Gefühl muss ja aufgekommen sein nach der 0-3-Klatsche gegen Kroatien, wo ja schon über den Trainer diskutiert wurde, ob der überhaupt noch gegen Nigeria auf der Bank sitzt. Und ich glaube, dass sowas stärken kann. Allerdings, das haben wir bei der deutschen Mannschaft gesehen, Da haben wir das Gleiche nach dem 2:1 gegen Schweden erhofft oder auch erwartet, ist dann aber nicht eingetreten. Deswegen gibt es da zwei Möglichkeiten. Ich glaube aber, dass Argentinien da durchaus eklig zu bespielen sein wird für Frankreich, die im Mittelfeld dennoch das Ding vielleicht für sich entscheiden könnten über Pogba und Kanté, die da doch einen beinharten Defensivverbund bilden. Aber wer sich verbessern muss, ist für mich Antoine Griezmann. Der spielt ja ein ganz schwaches Turnier.
Jetzt hast du dich aber gut rumgewurschtelt, ne? Wer macht das denn jetzt, das Rennen?
1-0 Argentinien in der Verlängerung.
Ah ja, durch Maradona oder was?
durch Lionel Messi, der sein erstes WM-Tor in einer K.O.-Runde überhaupt erzielt. Das ist mein mutiger Tipp.
Sehr gut. Freut mich, dass du die einmal, hast du auch einmal mutig tippst. Das ist schön.
Ja.
Ich habe auch lange überlegt, wie man das Spiel wohl tippen könnte. Habe mich letztendlich für L'Equipe entschieden. Die Grand Nation. Warum? Weil ich glaube, Frankreich, das hat man schon bei der EM gesehen, vielleicht spielen sie nicht den geilsten Fußball, aber irgendwie schaffen sie es doch, dann sicher durchzusetzen am Ende. Und Argentinien hat mich einfach nicht wirklich überzeugt. Ich meine, klar, Messi hat das nochmal ein bisschen aufgedreht im letzten Spiel, aber ob das reicht, keine Ahnung. Also das Einzige, was ich mir überlegt habe, was Frankreich daran hindern könnte, da jetzt irgendwie zu gewinnen heute, ist diese Laissez-faire-Nummer gegen Dänemark, dass sie sozusagen immer noch schlafen, ja, und gegen Argentinien nicht rechtzeitig aufwachen, weil ich finde, es ist schon wichtig, auch im Turnier drin zu bleiben. Deswegen verstehe ich auch, ich würde nie eine B11 im dritten Gruppenspiel auflaufen lassen, weil du kommst ja total aus dem Rhythmus als erste Mannschaft. Das verstehe ich immer nicht. Aber gut, was jetzt zu Belgien, England, das Ding. Frankreich hat ja immer noch mit ein paar Stars da gespielt. Ich gebe dir recht bei Griezmann, der spielt in der Tat kein gutes Turnier. Pogba jetzt ja auch nicht unbedingt. Das gleiche bei Argentinien, da sehe ich jetzt auch nicht, ich meine, Higuain oder so, den haben wir auch noch nicht gesehen bisher. Das heißt, relativ offene Kiste, könnte ich mir auch vorstellen, dass es in die Verlängerung geht und dann gibt es irgendwie ein Gewurschtel von Frankreich, Pogba nach einer Ecke oder so, 1-0, könnte ich mir sagen. Also glaube ich jetzt einfach mal.
Wo du Higuain ansprichst, ist sowieso interessant zu sehen, wie Sampaoli aufstellt. Also man hat ja oder es gibt ja die Gerüchte, die halten sich ja hartnäckig, dass eigentlich Messi und Mascherano die sind, die den Hut aufhaben und aufstellen, weil also es ist teilweise schwer zu erklären, dass Mauro Icardi gar nicht im Kader ist, B, ein Paulo Dybala keine Sekunde spielt und Higuain, der wurde dann gegen Nigeria gebracht, gut, vorher hat man da aber dann auf Aguero gesetzt, also es ist irgendwie vieles unklar und ich weiß halt nicht, deswegen hat mich das am Ende dann auch ein bisschen doch dann eher zu Frankreich geführt, weil sie irgendwie, glaube ich, die klarere Struktur in der Mannschaft haben. Aber du wolltest ja auch mal, dass ich mutig tippe. Du hast mich in so einen mutigen Tipp getrieben und deshalb bleibe ich da dann doch bei Argentinien.
Naja, zumal du in der letzten Folge gesagt hast, dass das dein WM-Geheimtipp ist jetzt. Also
ja, aber das liegt auch nur daran, weil ich mich an Portugal erinnere vor 2 Jahren, die mit 3 Unentschieden weitergekommen sind und dann sich bis ins Finale gewurschtelt haben. Und deswegen, also ich bin kurz davor, zum ersten Mal in meinem Leben 10 Euro in so einem Wettbüro noch zu lassen, kurz vor Anpfiff. Für Argentinien als Weltmeister, aber das überlege ich mir.
Ich schicke dir gleich die Adresse vom Café King noch vorbei, ne?
danke.
So, gut, aber dann würde ich sagen, schauen wir uns das an. Ich habe Bock auf das Spiel auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. Und ich glaube, das zweite Spiel heute wird auch geil. Also ich glaube, das wird sogar noch ein bisschen geiler. Uruguay gegen Portugal im wunderschönen Yogi-Gedächtnis-Jogging-Ort Sochi. 20 Uhr Anpfiff und das ist natürlich ein Duell. Also für, ich sag mal, Ästheten des harten Körperkults, ja, also da treffen natürlich zwei Teams aufeinander, die auch ein bisschen, ja, ich sag mal, die eine oder andere gelbe Karte wird drin sein, also da sind ein paar Brecher natürlich im Team, die auch mal die Beine ausfahren werden und das wird vielleicht nicht ganz so geil anzusehen, aber kampfbetont allemal und es ist ja auch ein bisschen die Creme de la Creme, nicht vielleicht die absolute, aber durchaus Topstars dabei, Suarez, Cavani, natürlich CR7, das ist klar. Wie schätzt du das ein? Uruguay relativ souverän durchgekommen. Die Standardkönige haben wir schon gesagt, noch ohne Gegentor. Meinst du, da fliegt der Europameister raus?
Ich kann es mir wirklich vorstellen. Also das ist auch wieder so eine Partie, die ist untippbar. Weil, also du hast es angesprochen, die Topstars, die sind erstmal auf dem Papier da und die spielen auch. Aber es kommt halt auch was völlig anderes an. Also um Spielkultur wird es da nicht gehen. Und was mir bei Uruguay halt gut gefällt, das war vor allen Dingen vor 8 Jahren bei der ersten WM in dieser Suarez-Cavani-Ära schon so, dass sie eben ihre beiden Stars wirklich gut in dieses beinharte Spiel integrieren. Und Suarez hat es manchmal ein bisschen übertrieben. Man bedenke vor 4 Jahren die Beißattacke gegen Giorgio Chiellini.
Vielleicht kommt heute wieder was.
Ich glaube... Ja, vielleicht schon, aber er hat ja auch gesagt, das Blöde für ihn ist, dass mittlerweile durch den Videoschiri viel zu viel gesehen wird.
Ah, stimmt. Also,
das ist das Problem. Nein, aber also wir haben ja eben über die Standards gesprochen, die Standardstärke von Uruguay. Portugal ist aber auch nicht ohne mit einem Pepe, der auch immer einen reinwuchten kann. Ich glaube tatsächlich, es kommt auf eine Situation an oder es kann auf die ein oder andere Standardsituation ankommen, die das Ding entscheidet. Also es ist ein ganz enges Ding.
Mhm. Und du tippst also auf gar keinen Gewinner, weil brauchen wir ja nicht in der K.O.-Runde oder was ist los? Wer gewinnt das denn jetzt?
Uruguay 1-0 nach Verlängerung.
Oh, das ist ja. Tippst du jetzt jedes Spiel 1-0 nach Verlängerung, oder was?
Ja, ich könnte jetzt auch alternativ könnte ich auch sagen, da fallen ganz viele Tore,
ja.
5-4 nach Elfmeterschießen.
Okay. Ja, ich habe gerade nämlich überlegt, vielleicht wird das auch gar nicht so, wie wir das erwarten, ne? Sondern es wird vielleicht irgendwie plötzlich so ein völlig das Duell der offenen Visiere und Uruguay gewinnt. Ich glaube, Uruguay gewinnt das auch, das glaube ich auch irgendwie. Wobei dann Cristiano ist dann raus, ne? Also, naja, ich weiß nicht, aber irgendwie so vom Gefühl her glaube ich schon, dass die Uruguayer, oder wie man sie auch richtig benennen mag, sagt man Uruguayer? Ja, ne?
Ja, die Urus ist, glaube ich, die Stimmt. Kurzform.
Aber das klingt immer so, das klingt mal so ein bisschen grenzwertig, finde ich, die Urus. Aber egal, jedenfalls, ich würde sagen, Uruguay gewinnt das. Und zwar mit einem völlig überraschenden, weil viel zu hoch von der Toranzahl ausfallenden 3-2.
Boah, ja, das ist mutig. Ja. Also da würde ich auch nochmal 10 Euro im Kaffee kriegen.
Ne? Ja, wenn es wirklich 3-2 ausgeht, dann ärgere ich mich, dass ich nicht gewettet habe. So, aber das ist doch schon mal ein schöner Auftakt in die Achtelfinalbegegnungen, die anstehen. Und dann geht's weiter. Und zwar auch mit einem schönen Duell. Immer wenn der Gastgeber natürlich vorhanden ist und dabei ist. Spanien gegen Russland. Deine Einschätzung, Kevin Schulte, zu diesem Duell von Putins Mannen?
Also ich glaube, dass es jetzt keine klare Sache für Spanien wird. Also auf dem Spielfeld wird es sich deutlich abzeichnen. Da wird Spanien den üblichen Ballbesitzfußball spielen und Russland wird versuchen, wenn sie den Ball erobert haben, ganz schnell nach vorne zu kommen. Da ist kein Tiki-Taka drin, da ist der lange Ball auf Juba möglich und dann vielleicht zweite Bälle zu generieren und dadurch vielleicht irgendwie zu einem Tor zu kommen. Ich glaube halt, dass sich Spanien schwer tun wird, weil, ich meine, überzeugend haben sie gespielt gegen Portugal, auch von der Reaktion her, aber dann Iran und Marokko, das waren richtig eklige Kraftakte und mit so Mannschaften, die eher auf die Defensive Wert legen, werden sie sich schwer tun. Ich glaube aber nicht, dass Russland da irgendwie bis zum Schluss ein 0-0 halten kann, weil irgendwann wird sich die spritzige Offensivreihe exklusive Costa, der natürlich immer einen reinwuchten kann, aber vor allen Dingen die Spritzigkeit gegenüber so Innenverteidigerbrechern wie Ignacevic durchsetzen und dann wird Spanien knapp gewinnen. 1-0. Oder 2-1, damit ich nicht immer 1-0 tippe.
Ich wollte gerade sagen, ey, jetzt geht dieses 1-0-Gehöker da wieder weiter. Ja, also ich würde es kurz machen. Ich glaube, der Weg endet hier für die Gastgeber tatsächlich, auch wenn es mir ein bisschen leid tut, weil es immer schade ist, wenn da rausfliegt. Aber gut, Achtelfinale haben sie geschafft. Insofern werden sie, wenn man sich mal an das Interview mit Wladimir Kamina zurückerinnert, nicht von Putin erschossen. Glückwunsch schon mal dazu. Und ich sage auch, Spanien gewinnt das. Also die Qualität muss sich in dem Fall einfach durchsetzen. Das hat man ja auch bei Deutschland gegen Südkorea gesehen. Da hat es auch super geklappt. Die Qualität hat sich durchgesetzt. Und nein, aber ich glaube, in diesem Duell wird es wirklich klappen. Und ich sage, Spanien gewinnt das 2-0. Und dann gehen wir weiter zu meinem Turnierfavoriten. Jetzt darfst du zweimal raten, wer das in dieser Paarung sein wird. Sonntag 20 Uhr, Nischni Novgorod.
Ich glaube, es ist Kroatien. Es könnte allerdings auch Dänemark aus regionaler Verbundenheit, deine Heimat. Du kommst ja aus Flensburg. Könnte es also auch Dänemark sein, aber ich glaube, du siehst genau wie ich Kroatien da als bockstarke Mannschaft und auch als Favorit.
Ganz genau. Also Kroatien gegen Dänemark und tatsächlich Jetzt ist natürlich wieder so, was mich so ein bisschen zögern lässt, um zu sagen, Kroatien wird Weltmeister, ist dieses Ding, was wir ja auch schon oft besprochen haben. Es wird halt meistens leider nicht die Mannschaft, die den schönsten Fußball spielt oder die den attraktivsten Fußball spielt, sondern einfach die, die den Ergebnisfußball spielt. Und das ist bei Kroatien ja nicht ganz so, obwohl sie auch die Ergebnisse geliefert haben, keine Frage. Das sowieso, aber eben halt auch guten Fußball spielen. So, wir haben sie gesehen im Stadion, gegen Nigeria war es noch relativ verhaltener Auftakt, aber danach haben sie echt gut ins Turnier gefunden, gegen Argentinien 3-0. Das war, glaube ich, das Glanzstück bisher auch bei der WM vom Gefühl her so. Und ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch gegen Dänemark gewinnen werden. Und dann ist halt die Frage, wie es weitergeht. Ne? Wenn alles so läuft, wie wir denken, dann treffen sie danach auf Spanien. Das wäre natürlich schon mal der erste richtige Knaller. Weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht sagst du noch was dazu. Also ich denke mal, Kroatien wird sich durchsetzen. Und zwar vielleicht nicht ganz so deutlich, aber schon souverän am Ende mit 2-1.
Ja, also ich glaube auch, dass sie sich durchsetzen werden. Es wird aber auch ein Geduldsspiel bei Dänemark. Die darf man auch nicht vergessen. Die haben nur ein Gegentor kassiert. Aber also es ist im Spiel nach vorne finde ich doch recht limitiert. Also obwohl sie vorne eine ganz gute Dreierreihe eigentlich haben, vor allem mit einem Pione Sisto, der mir ganz gut gefallen hat. Aber sie hatten enorm viel Glück gegen Peru im ersten Spiel, wo Peru den Elfer verballert und Dänemark dann quasi komplett gegen den Spielverlauf das Ding 1-0 gewinnt. Ich glaube nicht, dass sie die Qualität am Ende haben, um Kroatien zu schlagen. Ich tippe, Kroatien geht 1-0 in Führung und macht am Ende noch irgendwie ein Kontertor über Rebic oder wen auch immer und gewinnt 2-0. Das ist mein Tipp.
Alles klar, gut, da sind wir uns da einig. Ja, schauen wir mal. Dennis Steine meint also raus im Achtelfinale, wenn es nach uns geht. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Nächstes Spiel, Brasilien gegen Mexiko. Das ist natürlich ein südamerikanisch, naja gut, Mexiko gehört ja eher zu Nordamerika schon, ne? Aber schon so ein Duell der geografischen Nähe. Und es gibt einen Fluch, hast du mir erzählt. Es gibt einen Fluch bei Mexiko. Welcher ist das denn?
Ja, also erstmal positiv zu erwähnen, dass Brasilien und Mexiko die einzigen Mannschaften sind, die zum 7. Mal in Folge das Achtelfinale erreicht haben. Kann Deutschland nicht von sich behaupten. Mexiko, das ist jetzt aber das Problem und das ist der Fluch, ist immer im Achtelfinale ausgeschieden, die letzten 6 Weltmeisterschaften. Oh. Und da gibt es im Land diesen Fluch vom 5. Spiel, das man einfach nicht erreicht. Nur 1970 und 1986 bei den Heimweltmeisterschaften ist man ins Viertelfinale gekommen. Ja. Ansonsten ist im 4. Spiel immer Endstation. Und ich glaube, das riecht gegen Brasilien leider auch danach. Mhm.
Gibt es bestimmt auch so ein spanisches Wort, das wir jetzt nicht kennen für diesen Ausdruck, der Fluch vom 5. Spiel. Sicherheit. So wie bei Brasilien ja das 7-1 auch ein Wort bekommen hat, das ich gerade aber auch nicht aus dem Kopf weiß. Stichwort 7-1. Ich glaube, das spukt nach wie vor in den Köpfen der Brasilianer rum und das treibt sie an. Und was ich krass fand in der Vorrunde, das würde ich ganz gerne nochmal kurz mit dir besprechen. Stichwort Inszenierung. Ein Neymar, der nach diesem ganz, ganz knappen Sieg gegen Costa Rica erstmal auf dem Boden sinkt und weint. Ist das Show oder stehen die unter so enormem Druck, dass der wirklich da dann den tränenfreien Lauf lässt, weil es einfach auch nicht anders geht?
Ich glaube, so eine Mischung. Also A, ist der Druck in einem Fußballland, was sich so krass darüber definiert und jetzt diese Schmach des 7-1 auch wettmachen will, natürlich immens. Aber ich glaube, es ist natürlich da auch immer sehr viel Theatralik im Spiel. Das sieht man dann, wenn Neymar am Trikot gezuppelt wird und er erstmal weinend wie ein Kind auf dem Boden fällt und liegen bleibt. Aber dann auch in so diesen positiv emotionalen Momenten, die natürlich immer noch mehr emotionalisiert werden. Und ich erinnere mich daran an das 7-1, und zwar vor dem Spiel, als die Hymnen gespielt wurden. Neymar war ja verletzt ausgeschieden im Spiel davor gegen Kolumbien. Und dann hält, ich glaube, David Luiz war es als Kapitän, hält dann dieses Trikot von Neymar dahin und die haben ja schon während der Hymne quasi geheult. Und ich glaube, das ist auch immer die Gefahr, dass eine Mannschaft wie Brasilien so ein Spiel auch zu sehr emotionalisiert oder so ein Turnier und dann am Ende vielleicht auf den harten Boden der Realität kommt. Also ich finde, es ist so eine Mischung aus, so ein Wabong-Spiel immer.
Ein Wabong-Spiel, ja. Im Grunde kann man sagen, sind sie alle Heulsusen da, ne? Die Brasilianer. Es gibt ja auch mittlerweile eine Kneipe in Rio, die bei jeder Schwalbe von Neymar einen kurzen ausgibt.
Stimmt, das habe ich auch gelesen.
Ja, großartig. Das heißt, die Fans, die da gucken, ja, die sind, glaube ich, dann nach der ersten Halbzeit schon ein bisschen angetütert. So,
und die war als bankrott. am Ende der WM.
Ja, das glaube ich auch. Lustige Idee auf jeden Fall. Gut, lass uns mal schauen, wie das Ding ausgeht. Brasilien, Mexiko. Also eigentlich dürfte da nichts anbrennen. Es wird aber, glaube ich, so ein ähnlicher Kampf wie gegen Costa Rica. Weil Mexiko darfst du nicht unterschätzen. Die haben ja eigentlich auch ein ganz gute Vorrunde gespielt. Haben dann gegen Schweden, warum auch immer, 3:0 verloren. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich natürlich parallel Deutschland geguckt habe und bisher auch noch keine Zusammenfassung geschafft, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Gut, jetzt sind sie dann halt deswegen auch gegen Brasilien im Achtelfinale, wird natürlich dann umso schwerer und ja, ich sag mal so, Brasilien wird das wieder irgendwie wuppen, vielleicht auch so ganz eklig wieder in der 89. durch so einen Abpraller oder irgendwie doch noch eine Kombination. Ich sag 1-0 Brasilien.
Ich tippe auch auf einen knappen Sieg, 2-1.
Alles klar, gut. So, dann gehen wir für mich zu der vom Namen her schönsten Spielstätte beim ganzen Turnier. Rostov am Don. Und da treffen zwei Nationen aufeinander. Da hätte man vor ein paar Jahren noch gesagt, alter Schwede, warum stehen die denn bitte im Achtelfinale? Von der, weißt du, wenn du es in so einem Fußball-Line erzählen würdest. Belgien gegen Japan klingt jetzt erstmal, wenn du nicht into it bist, relativ bescheiden. Aber Belgien, Ich sage jetzt nicht das Wort, was alle mit Belgien verbinden, aber die sind natürlich jetzt mal eigentlich dran, in Anführungszeichen. Die müssen natürlich jetzt bei diesem Turnier, gerade mit der Generation, vielleicht dann doch mal ins Finale kommen. Also, wie tippst du das? Der ewige Geheimfavorit, das habe ich doch gesagt, der ewige Geheimfavorit Belgien gegen Japan, was glaubst du?
Also ich glaube, geh fest davon aus, ist für mich eher sogar das klarste Achtelfinale von allen. Also ich glaube da an einen 2-0, vielleicht sogar ein 3-0 oder 4-1 Sieg für Belgien, weil ich finde, sie sind ihrer Favoritenrolle natürlich mehr als gerecht geworden, hatten natürlich auch zwei schwache Gegner, hatten das Glück, dass zum Beispiel Tunesien auch richtig mitgespielt hat, weshalb Belgien dann ziemlich viel Platz hatte im Mittelfeld und dann auch im letzten Drittel. Aber was ich gut finde bei der Mannschaft, dass sie trotz der B11 gegen England auch auf Sieg gespielt hat und es nicht hat auf die Fairplay-Wertung ankommen lassen. Bei England hatte man ja schon das Gefühl, dass sie am Ende vor allen Dingen nach den 0-1 auch jetzt gar nicht mehr, weil sie haben ja auch einen Harry Kane nicht eingewechselt, dass sie auch gar nicht mehr Erster werden wollten. Deswegen finde ich erstmal den Ansatz zu sagen, wir wollen die Gruppe gewinnen und dann haben wir eben Japan und nicht Kolumbien, da kommen wir gleich auch noch zu Englands Achtelfinalgegner, dann hat man eben erstmal das leichtere Achtelfinale und man denkt eben noch nicht ans Viertel- und Halbfinale. Ich finde das sympathisch und ehrlich gesagt sollte das auch belohnt werden. Also ich glaube, dass Belgien sich qualifiziert fürs Viertelfinale und dann haben wir ein Wahnsinnsspiel Belgien-Brasilien.
Du schaust schon wieder voraus. Wer weiß, ob Brasilien überhaupt weiterkommt. Ich glaube nämlich, dass Belgien weiterkommt auch. Also sie werden sich durchsetzen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Japan einmal ganz ausführlich gesehen und einmal so halb und die gefallen mir auch. Ich meine, da sind ja auch interessanterweise sehr viele Bundesligaspieler oder Legionäre dabei, finde ich auch immer ganz interessant. Und die spielen schon ganz wuselig. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine ultra klare Sache wird, ne? Und klar, nur durchs Fairplay weitergekommen, aber trotzdem, also unterschätzt mir die Japaner nicht. Die rennen sich die Lunge da aus dem Leib. Also ich weiß nicht, ob Belgien das da so einfach haben wird. Im Ende werden sie sich schon durchsetzen. Nur ich glaube, Japan wird ihnen einen ziemlich heißen Kampf liefern. Und vielleicht erleben wir da die erste Überraschung, weil das natürlich genau wie du sagst, eigentlich das Duell ist, wo man am deutlichsten den Favoriten ausmacht. Aber manchmal ist genau das dann nämlich das Problem. Und Belgien ist natürlich auch durchmarschiert in der Vorrunde, ne? Also gegen England auch B11, auch kein richtiger Prüfstein. Wir lassen mal Panama und Tunesien außen vor. Dann haben die bisher noch keinen richtigen Gegner gehabt. Lässt sich drüber streiten, ob Japan jetzt der erste richtige Gegner ist, natürlich auch nicht. Aber weißt du, was ich meine? Es könnte schon sein, dass die jetzt so ein bisschen sich wieder zusammenreißen müssen. Und ich habe auch bei dem Tunesien-Spiel, wo sie ja sehr souverän gewonnen haben, aber da war Tunesien auch ab und zu mal dran, nochmal ein Türchen mehr zu schießen. Also, was ich sagen möchte, ich glaube, es wird nicht so eine deutliche Geschichte. Ich glaube, Japan wird ihnen ziemlich lange Paroli bieten. Am Ende werden sie sich vielleicht durchsetzen, aber ich könnte mir vorstellen, das Ding geht in die Verlängerung. Ich sage 2-1 Belgien nach Verlängerung. Um auch mal ein bisschen mutig zu sein.
Ich glaube, du hast natürlich einen guten Punkt geliefert. Japan ist eine fleißige Mannschaft, das ist eine Einheit und das hat man auch in den Gruppenspielen gesehen. Eins noch zu Japan. Ich meine, sie haben sich ja via Fair Play qualifiziert. über die Wertung mit zwei weniger geholten gelben Karten gegenüber dem Senegal, aber irgendwie auch ohne Fairplay, weil die Spielweise in den letzten 15 Minuten gegen Polen, das war ja auch echt eine Schande, muss man ja wirklich sagen. Also sie hätten sich da, ich hätte es ihnen gewünscht, dass sie sich da mal ordentlich verzocken.
Da kommt aber so richtig so ein kleiner Hass raus gegen Japan. Naja, die armen Japaner,
Mensch. Nicht gegen Japan, nur gegen diese Spielweise, dass man wirklich sich da so verlässt auf das Spiel Senegal-Kolumbien, was 0-1 steht, und sich dann eben auch auf die Polen verlässt, dass die nicht mehr angreifen.
Ja, ja.
Und dann eben auch auf die Fairplay-Wertung. Also, fand ich noch eigentlich übler als Frankreich-Dänemark.
Ja, der Japaner ist gewieft. Ne? Der denkt immer mehrere Sachen gleichzeitig. Sind die auch wirtschaftlich so erfolgreich. So, haken wir das ab. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Da habe ich, glaube ich, sogar frei. Da kann ich mir das ganz entspannt anschauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dienstag geht's dann weiter in Sankt Petersburg. Und das ist deswegen interessant, weil die Paarung Schweden gegen die Schweiz heißt. Und du hast noch mal ein bisschen recherchiert. Die russischen Behörden, nenne ich jetzt mal in St. Petersburg, rechnen mit einem Phänomen. Und zwar mit welchem?
Ja, also konkret einer schwedischen Invasion, weil St. Petersburg ist ja die nördlichste Metropole sozusagen, die es gibt. Und Schweden ist nicht weit. Und da werden sich viele Schweden aufmachen zu dem Spiel und zu der historischen Chance für Schweden, ins WM-Viertelfinale zu kommen.
Ja, geil. Also das, glaube ich, wird ganz cool. Die Schweden sind ja auch immer sehr sympathische Menschen. Muss ich auch sagen, ich war jetzt bisher einmal, glaube ich, im Land unterwegs. Ja, und hat mir sehr gut gefallen. Also das sind sehr sympathische, sehr lockere Menschen. Die haben natürlich auch irgendwie ein ganz geiles Stück Land da oben erwischt und genießen das auch. Zumindest im Sommer. Im Winter ist vielleicht nicht ganz so geil. Aber wir haben ja Sommer. Und die Nächte sind lang. Vielleicht für Schweden nach dem Spiel noch länger. Also es ist ganz schwer zu sagen. Das ist auch wieder, finde ich, ein richtig schwieriges Spiel zu tippen. Weil die Schweiz vom Kader her natürlich schon irgendwie favorisiert ist. Ja. Aber Schweden jetzt auch gegen Mexiko dann doch nochmal gezeigt hat, dass sie auch Tore schießen können. Gegen Deutschland, muss man ja auch mal sagen, waren sie jetzt auch nicht grottenschlecht. Da haben sie halt ihren Defensivstil so ein bisschen zu sehr betont und die Konter nicht ganz konsequent ausgefahren. Aber ich meine, allein dieses 1-0 war ja schon relativ stark, so von Tor
Wunder.
Also insofern, ich weiß gar nicht, ob ich da auf die Schweiz gehen würde. Gib mir nochmal so kurz Bedenkzeit, dann kannst du mal kurz deine Analyse einschieben.
Ja, also ich sehe es ähnlich wie du, dass es unfassbar eng ist und unfassbar schwer zu tippen. Schweizer fand ich relativ pomadig gegen Costa Rica im letzten Spiel. Aber die haben eben auch viel Potenzial, sind auch eine Mannschaft, haben als einige von, ich glaube, es gab insgesamt 4 Duelle, wo Spiele nach einem Rückstand noch gewonnen wurden. Und sie haben das gegen Serbien geschafft, im entscheidenden Gruppenspiel. Und gegen Brasilien auch einen Rückstand, zumindest zu einem Punkt egalisiert. Also ich glaube tatsächlich, Elfmeterschießen ist mein Tipp und am Ende gewinnt Schweden das Elfmeterschießen, weil die Schweiz mit einem ansonsten auf der Linie sehr starken Jan Sommer einfach keinen Elfmetertöter hat. Also in Gladbach hat er, glaube ich, einmal einen Elfmeter gehalten und deshalb wird sich Schweden dann im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durchsetzen.
Ah, siehst du, endlich für das Wort Gladbach. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Also wir haben jetzt über eine halbe Stunde schon geredet und ich dachte, wann kommt er denn mal wieder mit Gladbach? Da kam es mit dem Jan Sommer. Ja, also Elfmeterschießen ist natürlich auch wieder ein verrückter Tipp von dir. Kann aber durchaus eintreffen, weil das ist wirklich ausgeglichen. Ich glaube nur, dass Schweden es irgendwie dann doch machen wird in der regulären und das Ding knapp gewinnt. 1-0 in Führung geht, dann macht die Schweiz auf und Schweden kontert mit Toivonen und macht das 2-0. Das sage ich jetzt einfach mal. Gut, und dann haben wir schon das letzte Spiel. Da geht's nochmal nach Moskau, in die Hauptstadt, aber ins kleinere Stadion von beiden, die es da gibt, ins Spartak-Stadion, zu einem durchaus attraktiven Duell auch. Und da hat sich England, finde ich, verzockt. Kolumbien gegen England. Das ist nicht einfach für die Three Lions. Also Kolumbien habe ich durchaus stark in Erinnerung, auch gerade gegen Polen. Also die sind, finde ich, durchaus unangenehm zu spielen. Gerade mit dem James, der eigentlich wieder fit war, jetzt aber wohl wieder ein Fragezeichen da besteht, hast du notiert?
Genau, also er hat ja da Muskelverletzung, ist ja auch so schon ins Turnier gegangen, musste ja dann gegen Konnte ja gegen Japan dann auch nicht in der Startaufstellung spielen. Gegen Polen war er dann sensationell gut und gegen Senegal musste nach einer halben Stunde wieder raus. Und der ja Peckermann, der Trainer, der befürchtet das Schlimmste, dass vielleicht sogar ein WM ausdroht. Wäre natürlich wirklich auch dem Spiel nicht zuträglich. Man hat auch, finde ich, gemerkt, dass man, dass sie schon so ein bisschen den Schock gespürt haben oder auch gegen Senegal dann nicht wirklich so mit dieser Selbstverständlichkeit gespielt haben wie gegen Polen. Aber sie haben das Ding eben irgendwie wieder Standardsituation gewuppt. Also schwer zu sagen. Ich glaube aber auch, dass es für England deutlich schwieriger wird, als so manche denken.
Mhm. Ja, glaube ich auch. Was ich auch vorhin meinte, ich finde es immer schwierig, wenn du in einem Spiel die ganze Mannschaft halbwegs austauschst, die dann aus diesem Rhythmus kommt und dann jetzt wieder gegen Kolumbien das wieder abrufen soll plötzlich. Deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ich sag mal, dass Kolumbien da die Träume von England zerstört und auch wieder ganz, ganz knapp 1-0 Kolumbien, sage ich, nach Verlängerung.
Dann sage ich tippe eher auf ein knappes 3. Ich tippe ein 3-2 für England. Das wird ein schönes Spiel. England wird sich am Ende knapp durchsetzen und kann dann ja von einem wirklich guten Ende bei dieser WM träumen.
Richtig. Wobei ich auch mal es schwierig finde, sich den Turnierbaum schon mal so in Gänze reinzuziehen, weil letztendlich weißt du nie, was passiert, auch im Viertelfinale, wenn du dann einen in Anführungszeichen leichteren Gegner bekommst. Kannst du da auch rausfliegen, ne? Also das ist, ist halt auch WM, deswegen würde ich da mal nicht so viel taktieren. Gut, dann haben wir sie eigentlich alle zusammen. Achtelfinalbegegnungen. Ich finde, mein Highlight, um das nochmal so abschließend zu sagen, wird tatsächlich werden... Frankreich, Argentinien ist schon schön, Uruguay, Portugal heute. Eigentlich ist der erste Tag richtig geil. Kolumbien, England freue ich mich auch. Was ist so dein Highlight?
Mein Highlight ist Uruguay gegen Portugal, finde ich, weil das wird eklig, das wird eine Schlacht, glaube ich. Ich gucke mir die Urus oder die Uruguayer ziemlich gerne an. Ja, ohne da jetzt irgendwie ein Spektakel, was Torchancen betrifft, zu sehen. Aber ich glaube, das wird so ein Abnutzungskampf. Ja, ich glaube, da werden wir am Ende viele Geschichten haben zu dem Spiel. Deshalb ist das mein Highlight.
Und die werden wir natürlich alle wieder hier erzählen, Doppelspitze der Fußball-Podcast mit einem Rückblick auf die Vorrunde und einem Ausblick auf die WM-Achtelfinalspiele beim Turnier in Russland. Wie gewohnt haben wir das Ganze kontrovers, ehrlich und philosophisch analysiert. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung dalassen, uns einen Kommentar bei Facebook schicken oder auch gerne eine Mail an kontakt@doppelspitze.com. Ansonsten findet ihr die Folge, wie ihr es natürlich kennt, auf allen gängigen Plattformen, die es im World Wide Web so geht. So, wie sieht dein Fußballtag jetzt aus? Also wie schaust du es? Wirst du dich auf dem Sofa bequem machen oder, weiß ich nicht, draußen irgendwo schauen?
Ja, also ich werde das erste Spiel auf jeden Fall entspannt auf dem Sofa schauen und habe mir jetzt überlegt, dass ich immer wieder diese Taktik-Cam, die ARD und ZDF da immer bieten, also wo man das Spiel in Gänze sieht, ohne Kommentar, dass ich mir das auf dem iPad daneben nochmal anmache, weil das ging jetzt halt bei den letzten Vorrundenspielen halt nicht, weil ich auf dem iPad immer das Parallelspiel geguckt habe. Und ja, dann werde ich mir das nochmal zu Gemüte führen. Ist jetzt auch wieder ganz schön, dass man jetzt sich wieder nur auf ein Spiel konzentrieren kann. Und heute Abend, das werde ich mir, denke ich mal, in etwas größerer Runde anschauen und werde dann da ja doch eher den Uruguayern die Daumen drücken.
Viele Menschen denken sich draußen schon wieder, was für ein Nerd, dass er sich so viele Bildschirme da aufbaut und jetzt eh noch die Taktik-Cam. Ja, ich werde es auf einem Bildschirm schauen, denke ich mal. Ganz, ganz basic und freue mich einfach auf das Spiel. Also mal gucken, wo ich es mir anschaue. Vielleicht gehe ich auch noch irgendwo in eine der Kneipen, die es so gibt und schaue es dort an. Ich meine, ich bin immer gespannt auch, ehrlich gesagt, wie die Begeisterung da bei den Leuten dann ist, weil jetzt Deutschland raus, ich weiß nicht, ob es da noch die ganzen Fußball-Gourmets und wahren Fans gibt, die sich das überhaupt reinziehen. Bin immer gespannt. Mal abgesehen von den Gastschülern aus den jeweiligen Ländern oder Gaststudenten, die dann das gucken werden. Aber ja, gut. Auf jeden Fall haben wir Bock und melden uns natürlich dann wieder vor den Viertelfinalbegegnungen und analysieren wieder alles. Und in diesem Sinne wünschen wir euch schönes Achtelfinale bei der Fußball-WM und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Doppelspitze. WM-Spezial. Kontroverzni, Erlički, Filozofni.